Mein Thema ist, bleibe bei Jesus. Das kannst du nicht natürlich machen. Ich bleibe bei Jesus. So viele haben sich schon vorgenommen, bei Jesus zu bleiben, und die haben jämmerlich versagt. Ich denke nur der Herr Petrus, dieser Fischer von Galiläa. Der hat gesagt, Herr, wenn dich alle verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Und was ist passiert? Wer ist als erstes gerannt? Wer hat sich am fremden Feuer gewärmt? Wer folgte Jesus von ferne? Es war Bruder Petrus. Ich verlasse dich nicht. Und der Herr sagt, bevor der Hahn ein paar Mal kräht, hast du mich schon dreimal verleugnet. So, das ist, bei Jesus bleiben ist nicht eine natürliche Sache, sondern eine übernatürliche Sache und ein Werk des Heiligen Geistes. Gott muss uns helfen, dass wir bei Jesus bleiben, sonst überleben wir es nicht, sonst schaffen wir es nicht. So bleibe bei Jesus. Und die Frage ist, was habe ich davon, wenn ich bei Jesus geblieben bin? Wenn ich mit Jesus zusammengehe, was habe ich davon? Und ich denke hier, wir haben eine ganze Menge. Wenn wir das durchhalten, das Kreuz überleben, die Krise überleben, die Konflikte überleben, wenn wir bis zum Schluss mit Jesus gewesen sind, soll ich euch sagen, was wir dann sind? Aposteln. Sind Aposteln. Sind Heilige. Auch diese waren mit Jesus, man hat ihnen angesehen, Petrus und Johannes, man wusste, diese waren mit Jesus, das waren arme Schlucker. Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir diesem Lahmen vom Tempeltor. Sie waren arm, aber sie hatten Jesus, sie sind mit Jesus gewesen und man konnte gegen sie nichts sagen, denn sie waren mit Jesus. Sie waren mit Jesus auch in der Krise, auch in den Konflikten, auch hinter verschlossenen Türen, auch wenn sie sich geschämt haben, sie sind bei Jesus geblieben und Gott hat sie ans Ziel gebracht und sie sind zu Aposteln gewesen. Dann sollte noch einer gewählt werden, nachdem sich der Judas erhängte. Und dann haben sie einen gesucht, der von Anfang an mit Jesus gewesen ist. Und es ist für mich heute Abend sehr wichtig, bleibe bei Jesus von Anfang an. Von der Stunde, wo Gott dich ruft, bei der Taufe, nach der Taufe, dann in der ganzen Auf und Ab im Leben Jesu, nicht wissen, wo man bleibt. Herr, wo bist du zur Herberge? Und dann sagt Jesus, Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester, aber das Menschensohn hat nicht den Platz, wo sein Haupt hinlegt. Immer bei Jesus bleiben. Auch im Sturm auf dem See Genezareth, bei Jesus bleiben. Ist immer gut. Da bist du gut aufgehoben in der Gegenwart des Herrn. Bleibe bei Jesus. Als der Herr Jesus in den Himmel fuhr, vom Ölberg, und bevor er das tat, hat er seinen Jüngern gesagt, bleibet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Also dem Heiland lag sehr viel am Herzen, dass die Menschen seinem Wort gehorchen und bleiben in dem, was er ihnen sagt und sich Schritt für Schritt leiten und führen lassen. Bleibet in Jerusalem. Manchmal brauchen Menschen eine Sonderoffenbarung Gottes, weil sie nicht gehorchen und nicht da geblieben sind, wo sie hätten bleiben sollen. Bruder Thomas, einer der Jünger Jesu. Als Jesus erschien, er war nicht dabei. Wie schlimm, nicht dabei. Menschen verpassen Segnungen Gottes, verpassen Herrlichkeiten Gottes, verpassen Offenbarung Gottes, wenn sie nicht dort sind, wo der Herr gesagt hat, da sollt ihr bleiben. Denn da will ich euch begegnen, da will ich euch erscheinen, da will ich mit euch reden. Der Herr bleibt bei uns, er ist immer bei uns. So er erwartet, dass auch wir bei ihm sind. Nicht nur ab und zu mal am Sonntag. Er ist bei uns alle Tage und wir sollen auch alle Tage bei ihm sein. Auch in kritischen Tagen. Nur nicht nur bei der Hochzeit und Sonntag und sonst was. Nein, alle Zeit sollten wir bei Jesus sein. Es ist eine interessante Geschichte in der Bibel. Da gehen die Jünger weg von Jesus. Die 70 verlassen ihn, weil als er ihnen erzählte, was alles kommt, dass er gekreuzigt werden sollte, dass er sterben sollte, dass ihre Wünsche, ihre Ideale nicht so erfüllt werden. Sie haben geglaubt, er kommt und befreit die Juden davon, dem Joch der Römer und jagt die Römer aus dem Land und weiht den Tempel wieder neu ein und so weiter. Und das alles passierte nicht. Und er sagt im Gegenteil, ich werde noch gekreuzigt werden und ihr werdet euch alle an mir ärgern. Geht einer nach dem anderen weg. Und dann fragt er, wollt ihr auch noch weggehen? Der Herr Jesus hätte sie auch gehen lassen können. Und wir kennen dann dieses Wort, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, Herr. Und dann, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wohin soll ich gehen? Sie verließen mich alle, sagt er, Paulus einmal. Sie verließen mich alle. Also nicht nur Jesus hat es erlebt, sondern auch die Diener Gottes erlebten immer wieder. Er schreibt an den Timotheus da, sie verließen mich alle. Und niemand stand mir bei, außer der Herr. Der Herr steht uns bei auch in kritischen Situationen. Der Herr steht uns bei auch in dunklen Tagen. Der Herr steht uns bei, auch wenn es mal nicht läuft. Aber wie stehen wir zum Herrn? Das ist diese große Frage. Vom Herrn, da gibt es keine Diskussion hier. Er ist alle Tage bei uns. Basta, fertig. Amen. Der Herr ist mit uns. Also da brauchen wir uns keine großen Sorgen machen. Vom Gott aus gesehen ist er immer da. Egal, ob wir es fühlen oder nicht fühlen. Und wir sollten aufhören, als Christen nach dem Gefühl zu gehen. Aha, es ist so schön warm. Es ist angenehm. Es ist so, du könntest, aber auch in der Eiskälte ist Gott bei uns. Auch wenn es dunkel ist und grausig draußen ist und schrecklich draußen ist. Der Herr ist bei uns alle Tage, egal wo wir sind. Also vom Herrn aus gesehen haben wir seine Gegenwart immer sicher. Also er geht mit uns. Mit seinen Augen will er uns leiten. Vom Josef heißt es, wo er, dieser Patriarch, als kleiner Junge, der verkauft wurde, als 17-Jähriger. Und der Herr war mit ihm. Der Herr war im Haus des Potiphas mit ihm. Der Herr war im Gefängnis mit ihm. Der Herr war überall, wo er wirkte und arbeitete. Der Herr war mit ihm. Und Josef war mit dem Herrn. Und so bleibe bei dem Herrn. Auch wenn du als Sklave nach Ägypten verkauft wirst. Ich meine also, wenn du so richtig in die Pfanne gehauen wirst, von deinen eigenen Brüdern und Schwestern, bleibe bei Jesus. Das ist die Botschaft, die ich rüberbringen möchte. Josef blieb bei dem Herrn und der Herr blieb bei ihm. Egal was passierte, egal wie die Umstände waren, wir sollen Gott nicht nur dienen, wenn alles so glänzend und fantastisch und herrlich ist und sich so schmalzig und geölt und geschmiert alles läuft und alles wie in Butter ist. Nein, wir sollten Gott auch dienen, wie Josef, treu Gott sein, rein vor Gott sein, den Herrn lieben, den Herrn sich nicht rauben und nehmen lassen, wo man auch ist. Und Gott war mit Josef und der Herr war mit Josef im Haus des Potiphas. Und der Herr war mit Josef im Gefängnis, vergessen. Vielleicht hat man dich übersehen, vielleicht hat man dich ignoriert, so gemobbt, auf die Seite geschoben, dich verachtet, dich abgelehnt. Du musst bei Gott bleiben. Und wenn du bei Gott bleibst, bleibe Gott bei dir. Bleibe beim Herrn. Und Gott ist gerne mit uns, egal wo wir hingehen. Gott ist gerne mit uns. Er möchte dich nicht verlassen, noch versäumen. Steht es in der Bibel. Aber wir, oh Gott, wenn du nicht meine Wünsche erfüllst, weil es nicht so kommt, wie ich mir ausgerechnet habe oder ausgemalt habe oder wie ich mir geträumt habe, dann Gott, dann sage ich dir ab. Oder wenn wir mal schwach und krank werden oder der Satan uns mit Fäusten schlägt, passiert sowas auch manchmal zwischendurch, so wie Hiob, dann kommt die Madame und sagt, sag doch deinem Gott ab. Sag doch keinen Wert. Guck mal, du betest und je mehr du betest, desto schlimmer wird die Sache. Und desto trüber und dunkler wird die ganze Situation. Je mehr du fastest, also guck mal, desto mehr Probleme hast du. Sag doch deinem Gott ab. Also genau das ist, was der Teufel erreichen möchte, dass du deinem Gott absagst. Und deshalb versucht er rüttelt uns. Und die Bibel sagt, Satan begehrt euer. Satan will euch, hat Jesus den Aposteln gesagt. Satan versucht euch zu schütteln und zu rütteln, wo es nur geht, euch zu erschüttern. Bleibe auf deinem Posten. Bleibe in der Aufgabe, wo Gott dich gestellt hat. Ob du was spürst oder nicht spürst. Ich muss manchmal Gott dienen. Das spüre ich Gott absolut nicht. Denke ich, wo ist er überhaupt? Aber mich interessiert nicht, wo er ist. Ich weiß, dass er da ist. Und dass er sogar näher ist als die Luft, die ich atme. Er ist in mir. Das weiß ich. Also da mache ich mir gar keine Gedanken. Er ist in mir. Die Luft, das ist in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Deshalb ist es so wichtig, auf dem Posten zu bleiben, die Sache voranzubringen, Gottes Sache, Gottes Werk zu tun, ob ich was empfinde oder nichts empfinde. Und manchmal empfindet man nichts. Ist auch gar nicht so wichtig. Bleib auf der Position, auf der Gott dich gestellt hat. Und kümmere dich nicht um die Menschen, was machen die anderen. Wenn Gott dich ruft, ruft dich immer individuell, ruft dich immer persönlich. Und das geht den anderen nichts an. Du komm und folge mir nach. Dich geht nichts an, was bis dem Petrus geht oder dem Johannes geht oder den anderen Aposteln geht. Du bist gerufen. Du sollst bleiben. Und so viel es an euch liegt, heißt es in der Schrift einmal, lass es so bleiben. Bleib in der Gegenwart Gottes. Also bei Jesus bleiben, immer sich der Gegenwart Gottes bewusst sein. Die Israeliten, die suchten immer gerne so Abkürzungen. Und wir Menschen suchen immer gerne Abkürzungen, auch in unserem Lebensweg. Es geht zu langsam. Ich möchte lieber jetzt schon im Himmel sein. Oder möchte jetzt schon am Ziel sein. Abkürzungen. Aber Gott erlaubt manchmal in unserem Leben Abkürzungen nicht, sondern er geht manchmal Umwege. Und das ist, was Gott manchmal mit uns macht. Und wir möchten gerne die Umwege umgehen. Aber es ist wichtig, dass wir auf dem Weg Gottes bleiben, mit Gott zusammengehen, wo der Herr hingeht. Und wenn der Herr Stopp macht, dass wir auch Stopp machen in unserem Leben. Ich denke, die Wolkensäule, die Israeliten, die durch die Wüste geführt worden sind, die mussten lernen, mit Gott Schritt zu halten. Weißt du, jetzt so richtig, jetzt geht's los. Oh, Halleluja. Jetzt die nächste Halle. Was können wir noch als Kongresshalle nehmen? Dann können wir dann die ICC nehmen. Dann können wir dieses. Jetzt geht's so weiter. Und der Herr sagt, nein, hier bleiben, langsam machen, Schritt für Schritt. 42 Stationen hatten die Israeliten in ihrem Leben gehabt, in den 40 Jahren, wo sie passieren mussten. Hier, Elim. Die Oase mitten in der Wüste, 70 Palmen, wunderbar, Wasser, grün und schattig und so weiter, alles, hier bleiben wir. Gott sagt, es geht weiter, mit Gott Schritt halten. Und da gab es einige Schlaumeier in Israel damals, gibt es ja überall, diese Schlaumeier sagten, wir nehmen die Abkürzung. Und in dem Augenblick, wo sie nicht bei Gott blieben, bei der Wolkensäule blieben, bei der Gegenwart Gottes blieben, haben sie eine Trachtbügel bekommen. Wurden sie geschlagen, wurden sie sogar vernichtet unter Umständen an manchen Stellen. So, als sie nicht bei Gott blieben, als sie nicht das taten, was Gott von ihnen wollte, ging es ihnen dreckig. Und uns geht es auch dreckig, Geschwister. Lass uns das ganz ehrlich sein. Uns geht es dreckig, wenn wir nicht mit Gott Schritt halten. Entweder zu langsam oder zu schnell sind. Lass uns ganz ehrlich sein. Und dieses dreckig gehen ist nichts anderes als ein Signal, du bist nicht mit Gott im Gleichschritt. Uns geht es wohl und uns geht es gut, wenn wir mit Gott Schritt halten. Immer mit Gott Schritt halten. Wenn er schneller ist, sind wir auch schneller. Wenn wir langsamer sind, wenn er langsamer ist, dann dürfen auch wir langsamer werden. Die Wüstenwanderung für die Israeliten, das war von Gott aus keine Fehlkalkulation. Das war Test. Sind meine Leute, ist mein Volk bereit, mit mir Schritt zu halten? Das war ein Test, was Gott mit den Israeliten machte. Und er wollte sie an ihr Erbe bringen. Gott wollte sie beteiligen an seine Segnungen. Aber er kann sie nicht beteiligen. Er muss sie zuerst mal hinführen, dass sie das auch empfangen, vertragen, erkraften oder ertragen und verkraften können. So, bleibe bei Gott. Und nur so kommst du wunderbar aus diesem Labyrinth deines Lebens heraus. Bleibe mit Gott. Er sieht von oben, sieht von oben den Ausweg aus diesem Labyrinth deines Lebens. Und er weiß, wie du gehen solltest. Also, geh mit dem Herrn. Schritt für Schritt. Und die Jünger mussten lernen. Er sagte, lass uns ins Boot hineinsteigen. Und das war also, als sie das gelernt haben, auch wenn Stürme kamen, sie haben dort auf dem Meer eine große Lektion gelernt. Oder dann, die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann kommt doch der Herr und sagt, Petrus, mach mal's nochmals. Fahr heute Mittag raus und wirf dort mittendrin auf dem See dein Netz aus. Mit Gott zusammenarbeiten. Immer da an dem bleiben, was das Wort Gottes sagt. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch bleibe, sagt der Herr Jesus, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Dann wird euer Leben erfolgreich sein. Dann wird euer Leben gesegnet sein, wenn ihr mit mir zusammen geht. Jemand hat einmal gebetet und ich möchte so ein Gebet hier vorlesen. Ich finde es gar nicht so schlecht und gar nicht so. Da hat diese Person gebetet, Herr, ich bin nicht nahe genug bei dir. Deshalb begegne ich den Menschen oft zu oft in meiner Schwäche und zu wenig in deiner Kraft. Ich ärgere mich über sie oder sie faszinieren mich und beides ist nicht nach deinem Willen. Sie begegnen zu oft meinem Ärger, meinem Geltungsbedürfnis, nicht deiner Liebe, deiner Barmherzigkeit und Geduld, nicht der Gelassenheit des Glaubens, die mich auszeichnen sollte. Ich bin nicht nahe genug bei dir. Deshalb viele Missgeschicke. Entweder zu faszinierend von den Menschen begeistert oder zu deprimiert. Komm neu zu mir, hat diese Person gebetet. Herr, und tritt du selbst durch mich zu den anderen. Also, dass die Menschen dich in mir sehen. Was haben sie davon, wenn sie mich treffen? Sobald sie mich näher kennen, werden sie enttäuscht sein von mir. Wenn sie aber in mir dir begegnen, wird das Trost zur Folge haben. Aufrichtige, sie werden aufgerichtet, sie werden Ermutigung und neue Kraft empfangen. Jesus, lass, hat diese Person gebetet, Jesus, lass, dass die Menschen dich durch mich sehen. Und deshalb bedarf es, dass wir eine besondere Nähe zu Jesus haben. eine besondere Nähe zu Jesus haben. Und dann gibt es keine Kämpfe oder weniger Kämpfe und weniger Anfechtungen. Die Bibel sagt, Jakobusbrief, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch und dann flieht auch der Teufel. Dann fliehen die Probleme, dann flieht die Sünde, dann flieht die Anfechtung. Die halten nicht aus in der Gegenwart Gottes. Deshalb bleibe bei Jesus, suche die Nähe des Herrn. Mach wie die Maria. Sie hat das gute Teil erwählt. Weißt du, Aktionen und Aktivitäten sind gut und nützlich und manchmal notwendig sogar. Aber Maria hat einen Teil erwählt. Sie saß zu den Füßen Jesu. Sie saß zu den Füßen Jesu. Sie war nahe bei Jesu. Da kommt so eine Schwester Martha und die sagt, sag doch meiner Schwester, dass sie ein bisschen fleißiger sein sollte. Die sollte mehr Halleluja schreiben. Sie sollte mehr in die Küche arbeiten. Sie sollte mehr Traktate verteilen. Sie sollte mehr für Kranke beten. Sie sollte dies und mehr dies und jenes tun. Aber Jesus sagt, sie hat das gute Teil erwählt. Sie hat das gute Teil erwählt. Die Gegenwart des Herrn ist das, was unser Leben auszeichnet. Die Gegenwart Jesu, ganz nahe bei Jesus, ist also am Rockzipfel des Herrn zu hängen. In der Bibel wird uns ein interessantes Bild beschrieben. Da heißt es, in der Endzeit irgendwann, da werden an einem Rockzipfel eines Juden 1000 andere aus den Völkern hängen. Und ich sage, der Rockzipfel, an dem wir uns hängen sollen, ist nicht irgendein Jude, sondern der Jude Jesus Christus. An diesem Rockzipfel sollten wir uns hängen, der Jude Jesus Christus. Tausende sollen sich, Hunderttausende sollen sich einfach an Jesus festhalten. Herr, ich lasse dich nicht. Ich lasse dich nicht. Bleibe bei Gott und Gott bleibt bei dir. Bleibe bei Jesus und Jesus bleibt bei dir. Bleib bei dem Heiligen Geist. Scheuche den Heiligen Geist nicht. Weißt du, wir können den Heiligen Geist sehr leicht verscheuchen. Nur eine falsche Bewegung und schon fliegt er davon. Ich war in Venedig auf dem Markusplatz und das ist eigentlich Pflichtübung, dass man sich ein Foto machen lässt mit den Tauben. Und dann kommen gleich die Fotografen da und geben da ein paar Körner und die Tauben, die fressen einem aus der Hand. Und dann wird so Schnappschuss gemacht und so Bild da, so damit man nach Hause schicken kann. Guck mal, wie Franz von Assisi ist unterwegs. Und die Tauben fressen einem aus der Hand. Aber nur eine kleine Reaktion. Diese Tauben sind auch sehr schnell. Weißt du, wenn du die schnappen möchtest, die lassen sich nicht schnappen. So, wir denken, wir könnten den Heiligen Geist festhalten. Wir können den Heiligen Geist nicht festhalten. Eine falsche Bewegung und schon ist der ganze Schwarm Tauben weg. Und dann haben wir nichts mehr da. Stehen vor dem Nichts und dann ist man irgendwie blamiert. Und genauso auch eine falsche Reaktion, ein falsches Verhalten, ein falsches Wort kann schon die ganze Herrlichkeit Gottes verscheuchen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir sehr achtsam sind. Herr, ich möchte dich nicht verscheuchen. Ich möchte dich nicht vertreiben. So wie man Dämonen vertreiben kann mit Worte, so kann man sogar auch Jesus mit Worte vertreiben und verscheuchen. Beides ist drin. Deshalb immer ganz nett und lieb zum Herrn Jesus sein. Bleibe bei Jesus. Verletze Jesus nicht. Lass Jesus nicht weinen und traurig sein über dein Leben oder deine Situation. Einfach in der Gegenwart Gottes zu bleiben. Das ist, wozu ich einladen möchte. Bleibe bei ihm. Und Jesus spricht im Johannes 15 vom Weinstock und von den Reben. Er sagt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch. Und das ist so eine Botschaft, die er weitergegeben hat. Wenn ich in euch und ihr in mir und umgekehrt, wenn da eine Verbindung, eine verwachsene Verbindung ist, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Wenn du in der Gegenwart Gottes bleibst, in der Gegenwart Jesu, bist du gut versorgt. Ist wunderbar. Bist du gut versorgt? Bist du sicher? Bist geborgen? Bist beschützt? Und wenn du nicht mehr weiter weißt, kannst du immer den Meister um Rat und Hilfe fragen. Jesus gibt uns die Zusage, ich bin bei euch. Aber bist du bei ihm? Und wie ich euch hier erzählt habe, ich bin von diesem Grabstein hier in Heiligen sehr begeistert. Auch dieser ist mit ihm gewesen. Ich mag das. Auch dieser. Und von uns sollte auch gesagt werden, auch diese und dieser und dieser ist mit ihm gewesen. Und die Menschen können nichts sagen. Wenn du Jesus kennst, wenn du mit ihm redest, dann können 1000 Atheisten und Gottlose kommen und sagen, Gott gibt es nicht, Gott existiert nicht. Du weißt, dass dein Erlöser lebt, weil du mit ihm gesprochen hast, weil du mit ihm dich ausgetauscht hast und weil er dir dies und jenes gegeben hat. Du bleibst unschlagbar, wenn du in der Gegenwart des Herrn bist. Aber sobald du die Gegenwart des Herrn verlässt, kriegst eins ins Genick vom Teufel, von gottlosen Menschen, von Umständen, kriegst eins ins Genick. Und dann wunderst du dich, warum greift mich der Teufel an? Und ich kann dir ganz einfach sagen, wenn du bei Jesus geblieben wärst, wäre das nicht passiert. Aber das können wir nicht von uns aus. Jesus ist ein übernatürlicher, ein ungewöhnlicher Mensch. Und manche natürliche Menschen stresst das, immer bei Jesus zu bleiben. Immer hinter Jesus herzugehen. Das stresst manche. Weißt du, es ist nicht so einfach, so Jünger Jesu zu sein. Jesus sagt, verlasse alles, komm und folge mir nach. Gib alles auf. Das ist gar nicht so leicht, alles aufzugeben. Ist leicht gesagt, aber schwer getan. Und jetzt, aber diese Jünger haben es aufgegeben. Und dann, Petrus geht fischen wieder. Herr, also da immer da diese Predigten, 3 Tage lang predigst du in Nonstop. Es waren lange Predigten. Der Magen fing bei einigen an zu knurren. Und so weiter. Zu lang. Wer, diese Rede ist hart. Wer kann da selig werden? Sogar, da kommt jetzt dieser reiche Jüngling. Und wir kennen ja diese Geschichte. Und der ist so fromm. Hält alle 10 Gebote. Keiner von uns kann das sagen, dass er das tut. Und so heilig, so brav und lieb. Und dann sagt er, junger Mann, du siehst gut aus. Aber dir fehlt etwas, Bursche. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Und dann komm und folge mir nach. Und dann geht er traurig davon. Und die Jünger sagen, na, guck mal an. Wer kann dann überhaupt selig werden? Und dann sagt Jesus, da geht leichter ein Kamel durchs Nadelöhr. Das ist also nicht die Sticknadel, sondern das ist das kleine Tor von Jerusalem für die Nachtschwärmer. So, da geht leichter das Kamel durch das Nadelöhrtor, als dass ein Reicher ins Himmelreich geht. Und die Jünger sind traurig. Wer kann noch selig werden? Also, gib alles auf, verschenk alles, kümmere dich nicht um gar nichts und vertraue mir. Schon schwer. Gott gibt uns die Zusage, ich bin mit dir, ich will mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, dich nicht versäumen, aber bleibe auf meiner Spur. Fang an, meiner Spur zu folgen. Fang an, meinem Geist zu folgen, wie der mein Geist dich leitet. Und es ist nicht einfach, so bei Jesus zu bleiben. Es redet sich so leicht, ja Herr, ich bin bei dir, so wie Petrus. Aber dann kommt die Herausforderung. Dann kommt die Provokation. Bist du auch wirklich Kind Gottes? Glaubst du auch wirklich an Gott? Und guck mal, wo ist jetzt dein Gott? Warum hilft er nicht? Oder jetzt mit dieser Flutkatastrophe, wo ist Gott? Und dann tauchen Fragen auf und du hast keine Antwort. Und wir möchten immer eine Antwort sofort präsentieren und du kannst nicht. Oder Jesus hängt am Kreuz und wenn der andere hat er geholfen, sich selber kann er nicht helfen. Dieser ohnmächtige Jesus und mit diesem Jesus müssen wir irgendwo fertig werden. Bei Jesus bleiben. Weißt du, solange Jesus Zeichen und Wunder wirkt, rennen ihm alle nach. Aber wenn er am Kreuz hängt, wie viele bleiben bei ihm? Und bleibe bei Jesus heißt für mich auch nicht nur in der Halleluja-Zeit und in der schönen, wunderbaren Zeit Jesus nachzufolgen, sondern Jesus nachzufolgen, auch wenn Gottesdienst woanders ist. Jawohl. Auch wenn wir in der Wüste Gottesdienst feiern müssen. Auch wenn wir kein Wasser und kein Brot haben und kein Fleisch haben und nichts. Und wenn die Ägypter hinter einem her sind und so weiter, da Gott zu folgen, sind wir bereit? Bleibe bei ihm, bei diesem Jesus, der am Kreuz hängt. Und wer ist wirklich bei Jesus geblieben? Wie viele Leute blieben bei Jesus wirklich am Kreuz? Wo ist der Großmaul Petrus? Immer Herr, ich. Von dem siehst du nichts und hörst nichts am Kreuz. Aber dann dieser junge Bursche, dieser kleine Junge, dieser Jüngling Johannes, der ist geblieben und die Mutter Maria. Die beiden sind geblieben. Und mit den beiden hat Jesus noch geredet. Die anderen, die haben sich irgendwie vom Balkon oder vom Baum irgendwo Jesus beobachtet, was jetzt passiert. Aber dieser Jüngling und einen, mit dem wir vielleicht gar nicht gerechnet haben, der ist mit Jesus bis zum Schluss gewesen. Vielleicht so ein Knabe, so ein Kind, der blieb bis zuletzt bei Jesus. Gott will, dass wir mit ihm Umgang haben. Und zwar nicht nur in glorreichen Tagen, so auf dem Triumphwagen. Wir möchten so geistliche Kriegsführung. Und die meisten, die so geistliche Kriegsführung sind, die möchten auf diesen Karren da und dann, Herr, Halleluja, und alle applaudieren. Aber bei Jesus bleiben, wenn ihm niemand applaudiert. Wenn ihm niemand Hosianna zuruft. Wenn ihm niemand roten Teppich ausrollt. Und wenn ihm niemand irgendwie willkommen heißt, sondern im Gegenteil bei ihm bleiben, wenn es heißt, kreuzige ihn. Johannes ging mit Jesus sogar im Saal des Pilatus. Also er hat ihn begleitet, obwohl er, ja, die haben gesagt, was der Bursche, was will der eigentlich? Dieser Knabe da. Aber dieser Knabe blieb treu. Begleitete Jesus bis zum Schluss. Man muss nicht so super geistlich sein, um Jesus begleiten zu können, um mit Jesus zusammen zu sein bis zum Schluss. Man muss nur Mut haben, bei Jesus zu bleiben. Und bei Jesus zu bleiben, brauchst du Mut. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Es ist eine Gotteskraft. Wenn alle Welt an Christus glaubt und Religion in ist und alle Leute in die Kirche rennen, das ist einfach an Gott zu glauben. Aber dann an Gott zu glauben, wenn es plötzlich Bibellesen Sektenbuch ist und oder Sektierertum ist, an Gott zu glauben, wenn es absolut nicht in ist, im Gegenteil, wenn du sogar Nachteile hast, berufliche Nachteile, finanzielle Nachteile oder irgendwelche andere Nachteile, als da an Gott zu glauben, ist nicht einfach. Und dann dieses dennoch, ich habe in Heilbronn eine Frau gehabt, die hat sich bekehrt und dass der Mann erfuhr, dass sie zu uns in die Gemeinde kommt. Sie hat 5 Kinder von dem Mann. Und als der Mann erfuhr, dass sie Christin ist, hat er gesagt, du kommst nicht mehr nach Hause. Und die Frau fuhr zum Gottesdienst und der Mann hat sie mit der Axt zu Hause erwartet. Und nicht nur mit der Axt, ich habe versucht, eine Brücke zu bauen und ich besuchte den Mann und er hat seinen Revolver in der Schublade. Der wollte alle klein machen. So, das ist Bekehrung. Bist du bereit? Und dann, diese Ehe ging auch auseinander. 5 Kinder. Der Mann hat gesagt, mit diesem Gott möchte ich nichts zu tun haben. Hat sich versteift und so weiter. Aber diese Frau ließ sich nicht abbringen. Die wohnte dann bei Geschwistern in der Gemeinde. Die Gemeinde hat dann zusammengehalten und der Frau geholfen. Sie hat die Hölle durchgemacht. Sie hat nichts Böses getan, sie hat nur angefangen an Gott zu glauben, mit Jesus angefangen zu leben und die Bibel ernst zu nehmen. Also, weißt du, es glaubt sich so leicht, wenn alles so gut geht. Bleibe bei Jesus, auch wenn es mal schlecht geht, wenn es mal nicht so geht. Bleibe in der Gegenwart Gottes, in der Hand Gottes. Auch wenn du viele Fragen hast und keine Antworten. Die Führung Gottes ist so wichtig, dass wir da drin bleiben und sagen, der Herr hat mich hierher gebracht. Verstehe nicht, habe keine Erklärung dafür. Wie jetzt der Hiob. Der Herr, er hat es eigentlich erfasst. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist Bleiben in Gott. Verstehe nicht. Gott hat es gegeben und im nächsten Augenblick nimmt er. Bleibe bei Gott. Und das kann man nicht auf natürlicher Basis irgendwo lernen. Das lernst du auch nicht hier jetzt in diesen Gottesdiensten. Das kann ich auch nicht übers Predigen rüberbringen. Ich kann nur anreißen und ich kann nur sagen, das Bleiben in Gott wächst nicht auf unserem Mist. Das Bleiben in Gott, das Bleiben in Jesus wächst nicht auf unserem Mist. Das ist muss ein übernatürliches Wirken sein. Das muss eine Präparation, eine Zubereitung, eine Zurüstung des Herrn sein. Und das können wir selber nicht fabrizieren. Ich würde es gerne sagen, ja Herr, so wie Petrus, ich bleibe bei dir, auch wenn alle dich verlassen. Auf mich kannst du dich verlassen. Und der Erste, der den Herrn verlassen hat, war dieser Sprüchemacher. Und wir sind manchmal fromme Sprüchemacher. Und der Heiland testet uns. Und wie sieht's jetzt aus? Bleibst du immer noch dabei? Bleibst du immer noch unter der Leitung des Heiligen Geistes? Hörst du immer noch auf seine Stimme? Verlässt du dich immer noch auf den Herrn? Lebst du immer noch von der Inspiration des Heiligen Geistes? Nimmst du das Wort Gottes immer noch ernst und hältst das Wort Gottes immer hoch und sagst, der Herr hat's gesagt, der Herr hat's befohlen? Um in Christus zu bleiben, in guten und schlechten Tagen, nicht nur in guten, deshalb bei der Hochzeit. Und da würde ich Martina und Dieter auch fragen, willst du, nicht nur wenn sie noch schön und hübsch und lieb bist und so weiter, oder er noch stark und erfolgreich ist, willst du in guten und schlechten Tagen? Christen sind wir gerne in guten Tagen. Aber wie sieht es mit den schlechten Tagen? Mit den Trübsalstagen? Mit den stürmischen Tagen und so weiter? Und in guten und schlechten Tagen. Um das zu schaffen, ist es immer manchmal bei der Hochzeit, verwendet man auch die Formel, so wahr Gott mir helfe. Ja, so wahr Gott mir helfe. Und es ist wichtig. Manchmal versprechen wir und sagen, ja, aber so war Gott mir helfen. Wenn Gott mir nicht hilft, kann ich es nicht, schaffe ich es nicht, geht's nicht. Und auch hier bei Jesus, und Jesus hat dem Petrus eine ganz große Lektion erteilt. Petrus, du kannst nicht. Und ich sehe dein Herz, ich sehe dein Verlangen, ich sehe deinen Wunsch, aber du schaffst es nicht. Dich muss ein anderer gürten. Dich muss ein anderer stärken. Dich muss ein anderer helfen. Und dieser andere war der Heilige Geist. Und dann am Pfingsten, dann sehen wir einen umgekrempelten, revolutionierten, veränderten Petrus, der steht und sagt, diesen Jesus habt ihr gekreuzigt. Steht öffentlich vor der ganzen Judenschaft und predigt von Christus den Gekreuzigten. Und diesen Jesus hat Gott sogar auferweckt. Und wir sehen ihn später, sogar unter Bedrohung des Lebens und Peitschenhiebe. Er sagt, wir können es nicht lassen zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Du siehst, dieser verwandelte Petrus, das war der Heilige Geist. Der Heilige Geist macht uns stabil, gibt uns Durchhaltekraft, gibt uns Stehvermögen. Der Heilige Geist macht uns standfest, gibt uns eine Grundlage. Nur der Heilige Geist. Und wenn du bleiben kannst und willst und sollte und möchtest, kannst du nur dank der Kraft des Heiligen Geistes im Tröster. Wenn du bei Jesus bleibst und sagst, Herr, ich bitte, hilf mir. Und ein Gebet, das Jesus immer hört, ist, Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Du siehst, ich will, aber eigentlich kann ich es nicht. Herr, hilf mir. Oder das andere Gebet, Herr, erbarm dich, meines, genau das Gleiche. Geht in die gleiche Richtung. Herr, hilf mir. Ich möchte, du siehst jetzt, am liebsten würde ich jetzt alles einpacken und auswandern, aber ich weiß nicht wohin. Nach Grönland oder wo soll ich auswandern? Sag mir, ich würde gerne auswandern, aber es gibt wahrscheinlich gar keinen Flecken auf dieser Erde oder selbst auf dem Mond, wenn ich gehen würde oder zum Jupiter fliegen würde. Es gibt keinen Platz, wo ich überall werde ich mich selber finden, nicht auswandern. Jemand kam und sagt, ich will nach Schweden auswandern, aber da kannst du auch in Schweden, da gibt es Probleme, da gibt es Stechmücken und so weiter. Also wo willst du denn auswandern? Und deshalb, Herr, hilf mir, dass ich hier stehen bleiben kann. Und dass ich bei dir bleibe, egal was passiert. Herr, ich brauche dich. Und ich muss dich haben. Ich muss dich haben, dieses Gebet. Herr, ich muss dich haben. Wir haben eine Lebensübergabe an den Herrn gemacht. Aber wie oft hole ich wieder mein Leben zurück? Und sage, Herr Jesus, aber bitte erlaube mir noch dieses und jenes. Ging es euch nicht so? So, Herr, ich übergebe dir alles. Und solange, weißt du, was wir am liebsten den Heiland übergeben? Unsere Sünden, unsere Probleme, unsere Krisen, unsere Schwachheiten. Und dann holen wir wieder gerne, dass, wenn es wieder gut geht, Herr, lass mich mal jetzt, ich möchte jetzt wieder selber weitermachen. Ich kann schon einiges mit meiner eigenen Energie und Kraft lösen. Lebensübergabe ist, dass ich Gott alles übergebe und Gott vertraue. Meine Frau war in Jugoslawien und wir haben da versucht, ein Lied zu übersetzen und zu singen. Und da war einer, der war mal im Krieg irgendwo in Deutschland und hat so Hitlerdeutsch gesprochen. Und so schlechtes Deutsch. Also irgendwo gehört, also Kriegsgefangenschaft. Und dann singt meine Frau, übergibt das Steuer und so weiter. Also meint Lebenssteuer. Dann sagt er, Schwester, also nachher, Schwester, ich soll meine Steuern, meint die Steuern geglaubt, die soll er abgeben und übergeben. Ich soll meine Steuern übergeben. Wie kann ich das machen? Aber diese Steuer, weißt du, wir denken, wir missverstehen. Wir haben oftmals auch in der Nachfolge, wenn es geht, so viele Missverständnisse, auch in der Sache Gottes. Das heißt, dass ich das nicht schaffe. Herr, hilf mir. Hilf mir. Hilf mir. Es ist keine Schande, um Hilfe zu bitten. Aber weißt du, ich muss von meinem hohen Ross runtergehen, wenn ich um Hilfe bitten muss. Ich muss mich demütigen. Ich kann es nicht. Also ich gebe zu, ich schaffe es nicht. Deshalb, Herr, hilf mir. Petrus sagte, ich mach das. Und er nimmt schon sicherheitshalber noch ein Schwert mit. Und was macht er? Haut noch diesem Malchus, diesem Knecht, noch das Ohr ab. Also praktisch, er verwundet und verletzt andere, weil er glaubt, er könnte es machen. Er könnte bei Jesus bleiben. Er könnte Jesus verteidigen. Also ohne mich, sagt Christus im gleichen Kapitel, wo er dann vom Weinstock und der Rebe spricht, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Lebensübergabe ist, dass ich mich Gott überlasse, absolut, und sage, Herr, auch wenn ich versage, auch wenn ich dich dreimal verleugne und verrate, auch wenn ich meine Fehler mache, ich will bei dir bleiben. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, betet im Alten Testament ein König einmal. Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Also du siehst, der Mensch ist ständig im Kampf, immer bei Gott zu bleiben. Er ringt, um bei Gott bleiben zu dürfen. Herr, verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Hast du nicht schon manchmal Dinge in deinem Leben getan und du schämst dich und du sagst, wäre bloß das und jenes in meinem Leben nicht passiert, hätte ich bloß meinen Mund gehalten, hätte ich bloß nicht meine Finger da reingesteckt, hätte ich bloß nicht dies und jenes gemacht oder getan, wäre ich bloß dort und dort nicht gewesen. Und wir haben diese Fehler gemacht. Und Gott hat es sogar noch erlaubt, dass wir Vollgas da hinein marschieren in eine Sache. Warum? Weil er uns zeigen möchte, mein Kind, wenn ich dich nicht halte, du schaffst es nicht. So wie Petrus. Ja, Herr. Und dann passiert dieses Missgeschick. Bei Jesus bleiben heißt, immer in Abhängigkeit von ihm bleiben. Vom Heiligen Geist. Ohne mich und ohne meinen Geist könnt ihr gar nichts tun. Immer in Abhängigkeit vom Geist Gottes bleiben. Immer in Abhängigkeit von seiner Liebe bleiben. Herr, nicht wir haben dich geliebt, sondern du hast uns geliebt. Und weil du uns geliebt hast, ist es egal, wie viel Mist ich gebaut habe und wie viel Fehler ich gemacht habe in meinem Leben und wie oft ich daneben lag, spielt jetzt gar keine Rolle. Deine Liebe deckt der Sündemenge in meinem Leben zu. Egal, was ich falsch gemacht habe. Und das ist bei ihm bleiben, die Liebe Gottes, dass ich in der Liebe Gottes bleibe, nicht in meiner Liebe. Meine Liebe ist immer berechnend. Meine Liebe ist kalkuliert immer. Meine Liebe denkt so, ich mir, so ich dir. So, aber die Liebe Gottes rechnet nicht. Die Liebe Gottes liebt. Und er liebt uns als Sünder, nicht als Gerechte oder Heilige. Als wir noch Sünder waren, hat er uns herausgeliebt. So einfach in dieser Liebe bleiben, bin geliebt von Gott. Ich muss euch ehrlich eingestehen, einer meiner besten Gottesdienste habe ich gehabt, wo ich mich am schlechtesten, am schwächsten, am miserabelsten gefühlt habe. Warum? Weil ich da wusste, ich kann gar nichts. Ich kann absolut gar nichts. Ich bin von der Liebe Gottes total abhängig, von der Gnade Gottes abhängig. Und war vielleicht gut vorbereitet, aber ich wusste, ich komme hier nicht durch. Und da von der Gnade Gottes abhängig zu sein, ich komme selber nicht durch. Und dann kann ich so richtig in ihm bleiben, da kann ich auch produktiv sein, da kann ich was leisten, wenn ich weiß, ich bin von Gott abhängig. Es kommt nicht von mir. Ich bin nur ein Kanal. Durch mir fließt die Kraft Gottes, die Gegenwart des Herrn ist da und wenn Gott da ist, ich darf stille sein und er streitet für mich und dann öffnet er für mich die Türen und erschließt mir Möglichkeiten und gibt mir eine Gelegenheit oder macht alles so passend in meinem Leben. Macht er das. In Jesus bleiben oder bei Jesus bleiben heißt auch in Gott bleiben. Immer, oh Gott, von dir. Nicht auf die Menschen schauen. Das ist bei Gott bleiben. Wir schauen immer zu viel auf die Menschen. Was denken die? Und was denkt die? Und was denken jene? Und wenn wir immer nach den Menschen richten, wir können nie unsere Arbeit tun. Wir können nie unsere Aufgaben erfüllen. Wir müssen immer auf den Herrn achten. Was tut der Meister? Was macht er? Deshalb bei Jesus zu bleiben, ist ständig auf Jesus zu achten und nicht auf die Pharisäer zu achten, nicht auf die Schriftgelehrten zu achten, nicht auf den Hohen Rat zu hören oder zu achten, nicht auf die Juden und die Griechen oder was weiß ich alles zu achten, sondern ganz bewusst Gottes Weg gehen. Auch nicht auf die Weissagungen, Prophezeiungen, welcher Art auch immer. Ich denke nur Agabus, dieser Prophet, professioneller Prophet, Berufsprophet in Jerusalem, der weissagt, Paulus, geh nicht nach Jerusalem, da passiert furchtbare Sachen, du kommst ins Gefängnis und so weiter. Paulus ignoriert diese Dinge, er geht trotzdem, ob jetzt gut oder schlecht war, ist jetzt dahingestellt. Er wusste, Gott will mich dort haben, auch wenn ich Fehler mache. Gott will mich auch in den Fehlern haben. Bleibe bei Jesus, auch wenn Fehler passieren. Auch wenn Fehler vorprogrammiert sind. Und das ist kein Regiefehler Gottes, wenn irgendetwas schief geht. Das Kreuz, die Kreuzigung, der Verrat. Alle diese Dinge gehören, um das Gesamtbild in unserem Leben, das Gesamtbild, das Gott für unser Leben hat, abzurunden. Morgen früh habe ich das Thema, wie es in Gottes Hand arbeitet. Also Gott arbeitet individuell an uns. Jeder ist da ein extra Exemplar, eine extra Anfertigung. Und jeder von uns ist einmalig. Deshalb arbeitet Gott an uns auf seine Art und Weise. Ich denke nur auch Judas. 3 Jahre lang investiert der Herr seine ganze Energie in diesem Kerl. Und dann verrät er noch im letzten Moment. Und ich denke, dass Gott auch mit Judas einen Plan hatte. Und sagte, wie die Menschen und so weiter, durch wen die Ärgernisse kommen. Die Ärgernisse müssen kommen, aber wie, durch wen sie kommen. Auch mit ihm hatte er einen Plan gehabt. Ohne Judas gäbe es für uns heute Abend keine Erlösung. Wenn er den Herrn nicht verraten hätte, ausgeliefert hätte, hätten wir keinen gekreuzigten Heiland und wir hätten auch keinen auferstandenen Heiland. Und manchmal erlaubt Gott Dinge, dass passieren, dass einer in die Bresche springen muss, dass einer in die Hölle gehen muss oder durch die Hölle gehen muss. Ich weiß nicht, wo der Judas heute Abend ist, aber es interessiert mich auch nicht, er ist bei Gott. Und Gott hat seine Hand über sein Leben. Jesus hat ihn unter Gebet herausgewählt. Alle seine Jünger unter Gebet und Fasten herausgewählt, jeden Einzelnen individuell gerufen. Und jetzt passiert sowas. Und was ist mit ihm? Verstehen vieles nicht. Und bei Jesus bleiben, auch wenn du vieles nicht verstehst, wenn du so Judas erlebst, dass du trotzdem Gott dienst. Ich bin in Rumänien in einem Gottesdienst, die Kirche ist voll, der Gottesdienst ist voll und dann komme ich rein und dann sehe ich, dass da an der Seite jemand sitzt und immer umblättert. Wenn der Pastor vorne umblättert, blättert er auch um. So, und dann habe ich festgestellt, dass der Pastor jeden Mittwoch seine Predigt einschicken muss in eine Parteizentrale, die wird dann gelesen, zensiert. So, und dann kriegt der Judas in der Gemeinde zum Mitlesen und wenn der umblättert, blättert auch er um. Verfolgt, ob er sich exakt genau an den Umriss hält. Und dann predigst du ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre lang. Und predigst und du weißt, der Judas sitzt drin und der kontrolliert ganz genau, ganz exakt, was ich sage und weh, wenn ich sage. Und damals war Israel, der Krieg mit Israel und Israel als Aggressor. Und das durfte nicht, Israel als Aggressor und so weiter, durfte das nicht gesagt werden. So, also die Palästinenser, da gab es dieses Problem und wehe. Und der hat diese Passage drin gehabt. Nachher habe ich mit dem Pastor gesprochen. Und diese Passage wurde gestrichen, das durfte er nicht lesen. Und wehe, wenn er das gelesen hätte. Und jetzt unter diesen Voraussetzungen zu predigen. Ich bleibe bei dir. Ich würde sagen, mach den Laden zu. Aber die Geschwister waren so schlau, seid klug und ohne falsch, heißt es in der Bibel. Und weißt du, was sie gemacht haben? Die haben ihre 30-Minuten-Predigt gehabt und absolviert, und das schon seit Jahren. Und dann hat er gesagt, und jetzt wird Bruder sowieso beten. Und dann kam Bruder sowieso und dann hat er gesagt, lieber Heiland. Und dann hat er angefangen zu predigen. 20 Minuten im Gebet. Hat der Amen gesagt, kam der nächste Bruder sowieso, wird jetzt beten. Und da hat er auch gebetet, denn Gebet kann man nicht zensieren. Gebete sind frei. So, und da ist sein Gebet absolviert und all das, was der Bruder sagen wollte, der Gemeinde, hat er in Form von Gebet gesagt, Herr, du weißt es, Herr, du kennst es. Und dann einfach wieder so ist der Herr, und da konnte dieser Judas nichts ausrichten. Klug sein und ohne falsch. Und die Geschwister haben Gemeinden gebaut in Rumänien. Und der widerlichsten Umständen. Denen war nicht erlaubt, eine Kasse zu haben. Weißt du, was sie gemacht haben? Dann heißt es, du bezahlst das Holz und du kaufst die Ziegelsteine und du kaufst das Glasfenster und so. Die haben große Kirchen, Gemeinden mit 5000 Leuten. Ich habe in diese Gemeinden gepredigt. In Rumänien. Die durften nicht vorne an der Straße bauen, im Hinterhaus und es musste wie ein Wohnhaus aussehen. Und die haben wie ein Wohnhaus gebaut, aber Platz für 5000 Leute. Ich muss es vorstellen. Und das mit Mitteln, die es nicht geben dürfte. Die haben keine Kasse gehabt, aber das hat wunderbar harmonisiert. Und wenn wir mal Gelegenheit haben, wenn ich euch mal mitnehmen kann, könnt ihr diese Kirchen, die dort gebaut worden sind, unter Ceausescu, sagte, gibt's doch nicht. Diese Kirchen, Parkettboden oder mit wunderbaren Bildern ausstaffiert, also herrlich. Und das unterm Kommunismus. Und das, wo jeder Einzelne, der bringt das mit, der kauft das, der besorgt das, der besorgt das. Und sie tragen alles zusammen. Bei Jesus bleiben, auch unter widerlichen Umständen, Reich Gottes bauen, auch unter widerlichsten Umständen. Das ist Reich Gottes. Also, wenn wir mit Jesus bleiben, uns nicht um den äußeren Dinge kümmern. Es gibt immer noch ein Schlupfloch, wo wir rausschlüpfen können. Und immer noch so, wir können da irgendwo noch eine Hintertür finden. Und das haben die Geschwister wunderbar dort entdeckt und gefunden. Bleibe bei Jesus. Bleibe bei Jesus, von Jesus führen und leiten lassen. Einfach auf dem Weg bleiben, wie der Herr einen führt. Und der lebendige Gott hat sie wunderbar geführt, dass die rumänische Pfingstbewegung, nur als Beispiel, jetzt im Augenblick etwa 400.000 Gläubige als Mitglieder haben. Muss ich vorstellen. Und das in einem kommunistischen Land. Jetzt haben sie Freiheit natürlich. Weißt du, was die machen? Spaltung, 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 Spaltung am laufenden Band. Deshalb, dass Probleme gar nicht einmal so schlecht sind. Schwierigkeiten gar nicht so schlecht sind. Die bringen das Volk Gottes enger zusammen. Bleibe bei Jesus. Das heißt, immer in der Vergebung auch bleiben. Immer vergeben, immer großzügig sein. Ach Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das sind die ersten Christen gewesen. Sie haben ständig und permanent vergeben. In der Gnade bleiben. Einfach gnädig sein. Weil Gott zu uns gnädig ist, sind wir auch zu anderen Menschen gnädig. In Jesus bleiben heißt also, gar nicht so groß rechnen. Ach komm, vergiss es. Wir gehen weiter. Wir haben ein Ziel. Wir kümmern uns nicht um den bürgerlichen Kleinkram, um die Verletzungen oder jetzt irgendwelche Spannungen. Die hat man. Zum Leben gehört Kampf und wir sind geboren, um zu kämpfen. Das ist das Menschsein. Wir kümmern uns nicht so sehr um diese vergänglichen Dinge. Wir haben ein Ziel und das ist Christus, dass ich Christus gewinne. Bleibe bei ihm. Das ist, dass wir immer die Vision im Auge haben. In der Gemeinde bleiben. Weißt du, eine Gemeinde, wenn alles wunderbar ist, alles klappt, Orgel und Gesang und Gebet und Predigt und alles, da bei Gott zu bleiben. Und man wird gesegnet und betätschelt und beweihräuchert und berieselt oder was sonst noch irgendwie, was so aus dem religiösen Leben dazugehört und gelobt und gepriesen. Da in der Gemeinde zu bleiben, ist es okay. Aber weißt du, wo man korrigiert wird, wo man mahnt werden muss, vielleicht unter Umständen, wo man sagt, nein, so soll man nicht machen, wo man einen Posten jemand abgeben muss. Weißt du, wir müssen lernen, auch in der Gemeinde bleiben, auch wenn manche Aufgaben mal abgegeben werden müssen. Und wir sollten als Gemeinde wie ein Fußballteam verstehen. So nicht immer am Ball bleiben, ich muss am Ball bleiben. Nein, abgeben, dass dir jemand anders auch mal ein paar Tore schießen darf. Auch mal Erfolgserlebnisse haben kann. So abgeben und so weiter. Aber nein, bleibe ich. Und ganz besonders Berliner. Berliner haben eine ganz große Krankheit, da müssen sie geheilt werden. Das ist schlimmer wie Krebs und so weiter. Es gibt ja so viele Gemeinden in Berlin. Wenn es mir hier nicht gefällt, ich kann woanders hingehen. Und die viele machen das. Und manche wechseln ihre Gemeinden wie ein Unterhemd. So alle Woche zweimal. aber das ist nicht, weil Gott kann uns nur segnen. Wir können erst richtig gedeihen, wenn wir an einem Ort, in einer Sache stabil verwurzelt sind. Und deshalb sagt auch die Heilige Schrift, es ist ein köstlich Ding, wo das Herz fest geworden ist. Wo das Herz fest geworden ist, dass wir seinen Platz gefunden haben. Aber da ein bisschen naschen, dort ein bisschen naschen, da ein paar Rosinen rauspicken und viele Christen sind Rosinenpicker. Wisst ihr, was es ist? Die holen immer so aus dem Hefezopf die Rosinen raus. Oder aus dem Kuchen. Immer die Rosinen, immer die Delikatessen. Immer das Wunderbare. Aber weißt du, so im geistlichen Leben gehört auch Vollkornbrot. Und nicht nur immer Kuchen. Okay, sind wir quitt. Oder auch mal trockenes Brot. Auch mal Fasten gehört auch dazu. Dass man Pausen einlegt und ja, auch mal was anderes. Also nicht nur immer Süßigkeiten. Und manche wundern sich, warum ihre Zähne so kaputt sind, geistlich. Weil sie immer nur Süßigkeiten wollen, immer nur Sahne wollen und immer nur Leckerbissen möchten. Und ich möchte einfach ermutigen, die Gemeinde woanders, das sollte uns ein bisschen umdenken lassen heute und auch hier in diesem Saal, dass wir nicht immer nur nach einem Leckerbissen Ausschau halten, sondern Herr, auch Vollkornbrot, auch mal die Rinde. Auch mal was Härteres, auch mal eine festere Speise. Also wir sollten nicht immer nach der Milch Ausschau halten und so weiter, sondern auch mal feste Speise zu uns nehmen können. In Christus bleiben heißt auch in der Gemeinde bleiben, mit den Jüngern Jesus zusammenbleiben. Weißt du, der Herr Jesus hat wirklich, wirklich ganz komische Leute zusammengebracht. Bist du bereit, in der Gemeinde zu bleiben? Der Herr Jesus hat zuerst mal ein paar Jünger gehabt, Nathanael, das war in Ordnung, der Nazarener da und dann Petrus ist auch okay, war ein frommer Mann. Aber dann sagt er Jesus eines Tages, hört mal Jungs, ich habe wieder einen Zeloten. Und okay, und diesen Zeloten hat er dann mitgenommen in diese Clique da, in diese Mannschaft. Und nach ein paar Tagen sind sie wieder unterwegs und dann sagt er, du hör mal, jetzt habe ich wieder einen neuen Freund, jetzt einen neuen Bruder für euch. Den darf ich präsentieren, einen Zöllner. Und jetzt muss man sich vorstellen, Zeloten und Zöllner. Gibt's Mord und Totschlag. Und das gleich in einem Bett zusammenstecken oder in einem Zelt oder was es auch immer ist. Jetzt diese beiden Extremen. Und Gemeinde heißt immer wieder mit Extremen zusammenleben und dann bleiben unter Extrembedingungen. Jesus nachfolgen unter Extrembedingungen. Und auch da sagen, Herr, ich bleibe, auch wenn der Zelote da ist oder der Zöllner da ist, dieser Matthäus vom Zoll, dieser Levi. Was hätten wir heute? Wir hätten kein Matthäus-Evangelium, wenn der Herr Jesus nicht diesen Zöllner mitgenommen hätte. Vom Zeloten haben wir nichts in der Bibel. Da steht schon ein paar Geschichten drin. Aber von Matthäus haben wir ein ganzes Evangelium. So, Gott weiß, warum er manchmal diese Leute reinbringt und uns zusammenbindet mit bestimmten Leuten. In Jesus bleiben heißt im Rat Gottes bleiben. Herr, was du sagst, das will ich tun. Auf das will ich eingehen im Rat Gottes. Wenn du in Jesus bleibst, bist du in der Hand Gottes und hast nichts zu befürchten. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. In Jesus bleiben heißt immer wieder in der Hand Gottes bleiben. Herr, ich möchte in deiner Behandlung bleiben. Viele Ärzte können heute den Leuten nichts tun. Ich habe neulich eine Ärztin gehabt und mit der unterhalten. Sag, wissen Sie, das größte Problem ist, heute kannst du den Leuten nicht helfen. Wenn du denen das sagst, machen Sie das nicht, gehen Sie zum nächsten Arzt. Lassen Sie sich da wieder Medikamente verschreiben und so weiter. Und erst manchmal, wenn Sie ganz fix und fertig sind und auf alle vier gekrochen kommen, dann kann man eventuell den Leuten noch helfen. Aber heutzutage kannst du den Leuten nicht mehr helfen, weil sie von einem Arzt zum anderen rennen und nicht beständig sind, eine Sache durchzuziehen. Ein gutes Zeichen christlichen Lebens ist, eine Sache von Anfang bis zum Schluss durchzuziehen. Du kannst immer noch ein bisschen was anderes angucken, aber von Anfang bis zum Schluss durchzuziehen, in Gottes Hand bleiben. Wenn du in Jesus bleibst, bleibst du unerschütterlich, stabil. Dann kann der Übermut der Gottlosen deinem Leben nichts anhaben. Und die werden ihren Übermut an dir ausprobieren und ihren Spott mit dir treiben. Naja, guck mal, wir wollen mal sehen, ob der betet und was für Sprüche er jetzt loslässt und so weiter oder wie er reagiert. Aber das, wenn du in Jesus bleibst, bleibst du ruhig und gelassen. Das ist doch was Schönes, ruhig und gelassen zu sein. Und die schimpfen lassen, die wüten lassen, die schäumen lassen. Einfach, du bist gelassen, einfach in Christus zu bleiben. Wenn du in Jesus bleibst, bleibst du immer auf dem Weg. Immer auf dem Weg. Mit dem Heiland, wo er ist, will ich auch sein. Und wo er nicht ist, will ich auch nicht sein. Und mit wem er zu tun hat, will ich auch was zu tun haben. Und mit wem er nichts zu tun haben möchte oder nichts zu tun hat, möchte ich auch nichts zu tun haben. Immer so mit dem Herrn Jesus zusammenzuarbeiten. Das ist der Königsweg. Das ist der beste Weg, den wir hier gehen können. Liebe ist etwas Sonderbares. Gestern haben wir über Liebe gehört. Kann man nicht erklären, warum ich Jesus jetzt nachfolge und dergleichen. So, du hast dich in Jesus verliebt. Das ist alles. Und ich bleibe bei ihm, weil ich mich in Jesus verliebt habe. Und ich bleibe bei Jesus, ob er mir was gibt oder nichts gibt. Manchmal gibt er was und manchmal gibt er nichts. Manchmal nimmt er. So, ich habe mich mit Jesus verliebt. Wenn jetzt zwei Leute heiraten und sich vermählen und die entschließen, sich gemeinsam zu geben, nicht zu gehen, es ist nicht immer, dass nur die Person immer gibt. Es kann sein, dass die andere Person mal was geben darf und kann und dass sie beide nichts haben auf einmal. Es kann auch durchaus sein, deshalb, wir sollen die Liebe Jesu, die Nachfolge Jesu, die Gemeinschaft mit Jesus nicht nur beschränken und bei Jesus bleiben, wenn ich etwas profitiere. Wir sind also eine Gesellschaft geworden, so Kuschelgesellschaft. Und wenn es nur gut geht, ja, dann bleibe ich beim Heiland. Wenn es aber nicht mehr gut geht, wenn es mal ein bisschen hart wird, wenn es mal eisig wird, wenn es mal stürmisch wird, oh, dann soll sich jemand anders suchen. Und dann suchen wir wieder jemand anders. Und wir merken nicht, dass wir aus der Gnade fallen und dass wir unser Leben selber vermasseln und verderben. Bleib bei deinem Gelübde. Wenn du sagst, ich will Jesus dir nachfolgen. Und mit der Taufe haben wir irgendwo gesagt, Jesus, ich bin bereit, mir dir zu geben. Nicht nur bis zum Tod, sondern über den Tod hinaus. Über den Tod hinaus. Dieses Gelübde, halt es. Denn bei einem Gelübde, bei einer Vermählung, nimmst du nicht nur eine Sache an, sondern nimmst eine Person an. Bleibe bei der Person Jesus. Bei dem Herrn, dem König. Bleibe bei ihm, auch wenn er mal Niederlagen erlebt. Der König Jesus erlebt sehr viele Niederlagen. Ich denke, guck mal, was aus der Kirche geworden ist. Wie gut hat es angefangen, die Urgemeinde, und was ist aus der Christenheit geworden, die katholische Kirche oder andere Institutionen, was dabei entstanden sind. Guck mal, wie gut hat so manche Gemeinde angefangen und was ist dann oft daraus geworden. So, wir sollen uns nicht stören, was aus den Institutionen und Organisationen geworden ist, auch wenn manchmal der Herr Niederlage erlebt. Da steht es in der Bibel, die Heiligen haben abgenommen. Ich bin entsetzt, dass es eine Zeit geben wird, irgendwann unter dem Antichristen wahrscheinlich, so dass es keine Heilige mehr gibt. Ich weiß nicht, wie viele Heilige gibt es heute noch. Wir haben so und so viele Pastoren, so und so viele Bischöfe und so viele Priester. Aber wie viele Heilige gibt es heute noch? Mutter Teresa ist tot, Franz von Assisi ist tot. Wo sind diese besonderen Heiligen, die Menschen, zu denen man aufschaut? Wo gibt es Menschen, die ihr Leben nicht wichtig nehmen, ihr Leben nicht ernst nehmen, die sagen, um Gottes Willen. Und dann geben sie alles auf. Wir haben kaum Heilige. Auch in Deutschland. Deutschland bräuchte Heilige. Und vielleicht kannst du und ich können solche Heilige werden. Und es wäre schön, wenn jeder von uns ein Heiliger wird. Und ein Heiliger, da brauchst du nicht viel. Du musst nur mit Jesus wandeln. Und dann bist du schon ein Heiliger. Und zwar richtig mit Jesus wandeln. Und nicht religiös sein. Es gibt so viele religiöse Spinner. Und die Welt ist voll von religiösen Spinnern. Und mit denen kann Gott nichts anfangen. Was Gott braucht, sind Heilige. Und die Heiligen haben abgenommen. Und der Teufel hat es fertiggebracht. Der Antichrist oder dieser antichristliche Geist hat es fertiggebracht, uns zu verzetteln mit Materialismus, uns zu verzetteln mit Organisation, zu verzetteln mit so vielen anderen Dingen, dass wir für den lieben Gott, für den Heiland keine Zeit mehr haben. Da schlägt man sich so mit Buchhaltung und mit Finanzamt und mit Vereinsrecht und mit allen möglichen Rechte und Unrechte schlägt man sich rum. Und wie viel Zeit bleibt für den Heiland übrig? Auch bei uns so. Je mehr wir haben, desto weniger Zeit haben wir für den Herrn Jesus. Und deshalb hat der Herr gesagt, verlass alles, komm und folge mir nach. Und deshalb ist es manchmal ganz gut, dass der Herr uns dies und jedes Mal wegnimmt. So wie jetzt unsere Kirche. Oh, ich war so entsetzt. Ich habe denen gesagt, ja, ihr könnt Sträucher schneiden. Die Sträucher ringsherum. Nachbarn riefen mich schon an und haben angerufen, ich soll doch stoppen, was die da machen. Die ganzen Vögel werden verscheucht. Die ganzen Singvögel. Und das war, die Singvögel werden... Die sind fort, aber die werden wieder im Frühjahr kommen, wenn es sprießt und wächst und gedeiht. Also ich habe beruhigt, die Nachtigall wird wieder kommen und die wird schon wieder singen. So, das ist. Aber ich war entsetzt. Komm hin, kalt. Als ich aus dem Auto rausstieg, ich habe gedacht, also wo bin ich jetzt hingeraten? In der Wüste. Meine Kirche steht in der Wüste. Alles so beschnitten. Aber das ist auch manchmal. Das könnt ihr am Freitag nachher angucken. Aber das, so ist auch manchmal, wie Gott manchmal so arbeitet. Alles so kurz geschnitten. Und Gott weiß, warum er uns kurz schneiden muss. Auch das ist auch ein geistliches Bild, eine geistliche Lektion. Wir feiern Gottesdienst woanders und kommen dann nach Hause und alles beschnitten. Alles beschnitten. Und wisst ihr, warum das der Heiland so macht? Damit neue Triebe kommen können. Damit neuer Saft steigen kann. Und dieses Timing konnte perfekter nicht sein, als es ist. Als es ist. So alles beschnitten. Bis an den Wurzeln. Und die Wurzeln ist es, worauf es ankommt, dass die Wurzeln bleiben, dass wir in Christus verwurzelt sind. Egal wie viel von oben abgeschnitten wird, egal was weg ist, und da ist eine ganze Menge. Also die haben den ganzen Tag gearbeitet, um nur die Äste zu verarbeiten, zu verhäckseln und klein zu machen. Nur die eine Seite, die andere Seite ist noch nicht fertig zum Verhäckseln. Aber wie gesagt, da ist so viel, was runter muss. Und vielleicht ist es auch, was bei uns in unserem Leben runter muss, damit wieder was Neues raussteigen kann. Und ich habe manchmal überlegt, vielleicht müssen wir nochmals 2 Wochen hier bleiben und nochmals einfach dieses Revolutionäre mitmachen. Wir könnten das, der Saal wäre durchaus frei. Aber ich denke, dass diese Erfahrung uns genützt hat, dieses Beschnittenwerden, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, dass wir mit einem beschnittenen Herzen nach Hause kommen und sagen, Gott, jetzt fangen wir diese neue Triebe wieder ganz neu in unserem Leben treiben zu lassen. Und zwar jetzt nicht mehr aufs Gebäude zu schauen, nicht mehr auf die Menschen zu schauen, jetzt absolut auf dich zu schauen, als den Herrn und Meister der Gemeinde, als den König der Gemeinde, auf dich zu schauen. Herr, und uns ist nicht das Gebäude das Wichtigste, du bist uns das Wichtigste. Das Gebäude kann man uns nehmen, aber wenn man uns Christus genommen hätte, da wäre die Katastrophe perfekt. Wenn man dir deinen Gott nimmt, dann ist die Katastrophe perfekt. Wenn man dir den Heiligen Geist nimmt, ist die Katastrophe perfekt. Ein Gebäude, ein Haus, ein Kleid, ein Gewand kann man dir nehmen und da kannst du immer noch weiterleben. Aber wenn man dir das, was innen drin ist, nimmt. Und deshalb pass auf, dass der Teufel dir das, was innen drin ist, dir nicht nimmt. Und deshalb bleibet in ihm, ist ein inneres Leben zu führen, ein Innenleben zu haben. Und alles, was irgendwo vernünftig lebt und Leben in sich hat, ob es jetzt eine Ameise ist, ein Kaktus ist oder was es auch immer ist, oder ein Mensch, hat ein Innenleben. Und wie ist dein Innenleben? Das ist die große Frage. Wie ist unser Innenleben? Hast du ein Innenleben oder hast du nur ein äußerliches Leben? Vielleicht müsstest du noch ein paar Wochen hier bleiben, damit ein Innenleben entsteht. Dass du sagst, nicht nur äußere Sachen interessieren mich, mich interessiert Jesus. Bist du wirklich die Mitte meines Lebens? dreht sich alles um dich. Um was drehen sich unsere Gedanken, unsere Träume, unsere Wünsche, unsere Gebete, unsere Andachten? Was ist das Wichtigste? Bist du oder die Kirche, die Menschen, wer da ist und wer nicht da ist? Zu wem haben wir Blickkontakt? Was haben wir vor Augen? Den Herrn? Nur wenn man bleibt, wenn das in mir bleibt, ich in euch und ihr in mir, hat Christus gesagt. Wenn das so bleibt, dann wohl uns. Dann musst du nicht kämpfen, dann musst du nicht dich abquälen, dann geschieht es von selbst. Dann treibt es, dann macht die Beschneidung überhaupt nichts aus. Dann ist es alles Nebensache. Johannes Kapitel 6, noch ein paar Verse. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und von da an wandten sich viele von seinen Jüngern ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Johannes 6, Vers 66 und weiter. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Und dann Vers 68, da antwortet ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wohin sollen wir gehen? 5000 wurden gespeist, ein Wunder nach dem anderen passierte. Und jetzt fragt Jesus, wollt ihr auch weggehen? Bleibt in mir und ich in euch. Wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr mich auch verlassen? Wollen wir Jesus weiter begleiten? Auch wenn er ein bisschen hart geredet hat und mal an uns Ansprüche gestellt hat. Und Jesus stellt Ansprüche. Weißt du, solange wir zum Heiland kommen, da sind wir getragen. Manche wundern sich und manche fragen sich, ja, guck mal, als ich mich bekehrt habe, früher, da habe ich jeden Tag wenigstens ein oder zwei Wunder erlebt. Ein oder zwei Gebetserhörungen, das war doch fantastisch. Und jetzt bin ich schon ein Jahr mit Christus und was passiert? Nichts mehr. Vajmani, ein chinesischer Christ, hat eine Geschichte erzählt und mit der komme ich langsam zum Schluss. Er hat Gott lieb gehabt und wirklich lieb. Und wo er anfing, Gott so richtig zu dienen, wird er TBC-krank. Und dann muss er in eine Hütte am See sich kurieren. Jemand von den Geschwistern hat eine Hütte am See gehabt und dort soll er sich kurieren. Und dort am See bekommt er von Gott ein Bild. Und diese Vision, die Vajmani hatte, todkrank, eigentlich darf er nicht mehr unter den Menschen, weil er TBC hat, und bekommt er ein Bild von Gott. Und sagt er, oder Gott hat ihm gezeigt, wie bei einer Braut und Bräutigam vor der Hochzeit und nach der Hochzeit. Vor der Hochzeit der Bräutigam beschenkt die Braut mit Gaben, weil er im Werben ist und gibt Gaben, gute Gaben und überschüttet mit Gaben, mit Lobreden und mit allem Möglichen. Und die Braut wird überschüttet und ist so happy. Und jetzt heiratet sie und jetzt denkt die Braut, es geht so weiter wie bisher. Und jetzt kommt die Hochzeitsnacht und dann wird ein Stück nach dem anderen der Braut genommen, bis sie nackt vor dem Bräutigam ist. Und genau das ist, was passiert, wenn wir mit Jesus anfangen zu gehen. Je intimer, je ernsthafter wir mit dem Herrn gehen, je mehr Liebe wir zu Jesus haben und je fester und je tiefer die Liebe wird, desto mehr nimmt er uns weg. Und am Schluss sind wir nackt vor ihm. Und dann sagt die Braut, und das hat Vajmani begriffen, und dann sagt, genau das ist es, Herr. Und ich will dich haben. Und zuerst hast du mich beschenkt, mich gesegnet, mich gesalbt und mich inspiriert. Und jetzt nimmst du eins nach dem anderen weg. Aber ich habe dich jetzt kennengelernt. Eine ganz neue Art der Liebe, der Gemeinschaft. Eine innige Gemeinschaft. Und deshalb bleibe bei Jesus, heißt für mich heute Abend übersetzt, die innige Gemeinschaft, dieses Innenleben im Geist, in der Wahrheit, in der Aufrichtigkeit, in der Ehrlichkeit. Einfach, Herr, was habe ich noch an? Was besitze ich noch? Woran hänge ich noch? Was steht zwischen mir und dir? Vielleicht fragst du dich, bei Jesus bleiben, was steht zwischen dir und mir? Was steht zwischen dir und deinem Gott? Wir stehen auf und möchten Gott eine Antwort heute Abend geben, so dass nichts zwischen dir und ihm heute Abend steht. Herr, ich will dich lieben. Aber du weißt, ich habe Angst, diese Worte zu formulieren und auszusprechen, weil es könnte mir genauso ergehen wie dem Petrus, dass ich dich dreimal verleugne und dass ich dich verlasse wie die anderen Jünger auch. Herr, dass ich deine Wege nicht verstehe, aber Heiliger Geist, ich bitte um Hilfe. Ich bitte um Hilfe, dass ich einfach dich inniger und mehr liebe. Herr, mehr lieben möchte ich dich. Das ist mein Wunsch, Herr, in dir zu bleiben. Herr, du hast uns vielleicht bisher überschüttet und begnadigt und gesegnet und wundersame Dinge an uns gewirkt. Und wir haben in den letzten 10, 15 Jahren so viel Herrlichkeiten erfahren und so viel Herrlichkeiten erlebt. Und jetzt diese Umstellung, dieses Gottesdienst woanders und dann wieder dieser Neuanfang, wo wir wieder zurückkommen und zurückgehen, Herr. Und diese Beschneidung, Herr, dieses äußere Ablegen. Herr, wir möchten mit einer neuen Liebe dir nachfolgen. Anders. Nicht um unser Vorteil willen oder Nützlichkeit oder was springt mir dabei raus. Nein, Herr, aus Liebe zu dir. Heute Abend willst du uns segnen. Hilf, wenn wir jetzt noch über diese Worte nachdenken, dass wir verstehen, worauf es ankommt. Bleibet bei mir, bleibet in mir, ich in euch und ihr in mir. Und wie eine Rebe ohne Weinstock nichts tun kann, so kann auch der Weinstock ohne der Rebe nichts tun. Wir brauchen uns einander. Herr, ich brauche dich und du brauchst mich. Und wir brauchen uns einander. Halleluja. Ich will bei dir bleiben. Herr, bleibe bei uns, haben diese beiden Jünger gebetet in Emmaus. Es will Abend werden. Und du hast das Brot mit ihnen gebrochen. Herr, und ihre Augen wurden geöffnet. Und wir brauchen dieses Brotbrechen. Wir brauchen dieses übernatürliche Wunder heute Abend in uns, dass wir dich wieder ganz neu erleben. Und wir brauchen ein neues Erleben deiner Gegenwart. Ein neues Erleben deiner Herrlichkeit heute Abend.